Was hilft bei der Gerinnung? Der Willy-Brandt-Faktor.
Herzlich willkommen zu Fast Track Folge 74. Ich bin Andi, bei mir ist wie immer der Sebastian.
Hallo zusammen. Es freut mich wieder mit dir hier zu sein, Andi.
Hier und doch nicht hier getrennt.
Genau. Wie immer online zugeschaltet.
Heute haben wir wieder ein Interview für euch mit
Patrick Droll.
Patrick Droll, genau, vom Kantonsspital Basel-Land.
Genau, arbeitet da als Fachexperte und Experte Notfallpflege. Aber wir müssen gar nicht so viel vorwegnehmen zum Interview, außer dass es, und es klingt jetzt im ersten Moment langweilig, aber hört es euch trotzdem an, weil ich konnte auch überzeugt werden, dass es nicht so langweilig ist. Es geht um Qualitätsindikatoren der Notfallpflege. Also wie können wir auch im Prinzip unsere Leistungen messen? Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema.
Wichtig sicher. Ne? Im Qualitätsmanagement, naja, okay.
Es ist anders als gedacht.
Manchmal ist es anders, als man denkt.
Genau. Was gibt's denn sonst noch Neues, Andi?
Sonst sind wir nach wie vor dran mit dem TNCC, das aufzubauen. Wir haben schon ein paar Nachrichten bekommen von euch. Vielen Dank dafür. Wir werden die E-Mail-Adressen sicher aufheben und man notieren und uns melden, sobald wir was Konkreteres haben. Im Moment stehen wir gerade noch in Verhandlungen mit der INA.
Zögert sich noch ein bisschen hinaus, aber weitere Neuigkeiten werden folgen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den WhatsApp-Kanal des Notfallpflegekongresses in Stuttgart darauf hinweisen. Da erfahrt ihr auch, wann ihr euch anmelden könnt. Der findet ja am 8. und 9. Oktober statt. Also folgt dem WhatsApp-Kanal. Ihr findet alle genauen Informationen zum WhatsApp-Kanal auf unserem Fast-Track-WhatsApp-Kanal. Oder falls ihr den noch nicht abonniert habt, solltet ihr das an dieser Stelle auch unbedingt tun. Aber auch auf unserer Homepage www.fasttrack-notfall.com, um die an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen. Und ich finde, wenn wir schon dabei sind, Social Media, Instagram und so, ne, könnt ihr uns folgen. Und gerne auch fleißig Sterne und was man so alles verteilen kann, da freuen wir uns immer sehr.
Ja, wir freuen uns über Sterne und Bewertungen und natürlich auch Kommentare und Feedback.
Gut, hast du noch was?
Nö, ich habe sonst nichts. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Interview.
Ich begrüße ganz herzlich Patrick Droll, Notfallpfleger aus dem Kantonsspital Basel-Land. Aber bevor wir jetzt direkt weiter loslegen, Patrick, erklär doch noch zwei, drei Sachen mehr zu dir oder erzähl uns ganz kurz was zu deinem Werdegang.
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich arbeite im Notfallzentrum des Kantonsspital Basel-Land, da in der Fachverantwortung. Ein großer Teil meiner Aufgabe ist eben das pflegerische Qualitätsmanagement unserer beiden Notfallstationen. Ich bin der Ansprechperson für fachliche Fragen und arbeite an Projekten zur Praxisentwicklung. Und natürlich bin ich da auch direkt am Bett tätig.
Du hast im Rahmen einer Bachelorarbeit dich mit Qualitätsindikatoren der Notfallpflege beschäftigt. Da möchte ich dir recht herzlich zu gratulieren, diesem Rahmen auch den ersten Preis auf dem Notfallpflegesymposium der Notfallpflege Schweiz gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch da auch von unserer Seite an dieser Stelle nochmal. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt heute hier das Interview führen. Bevor wir jetzt aber tief an dieses Thema einsteigen, müssen wir vielleicht ein paar Begriffe klären. Beginnend erstmal mit der Frage, was ist denn überhaupt Qualität?
Da beginnst du direkt mit der schwierigsten Frage. So einfach zu beantworten ist das gar nicht. Eine einheitliche Definition von Qualität, das gibt es nicht. Und das ist das große Problem, wenn man über Qualität spricht. Was ich aber als Notfallpfleger unter Qualität verstehe, würde ich so zusammenfassen. Qualität bedeutet für mich das Ausmaß, in dem PatientInnen jederzeit schnell fachlich fundiert und bedarfsgerecht versorgt werden. mit dem Ziel, bestmögliche gesundheitliche Ergebnisse zu erzielen. Wenn ich jetzt jemanden von der Versicherung frage, der knallt mir eine ganz andere Definition hin. Und jemand von der Ärzteschaft sowieso.
Ja.
Aber das ist das Problem, das wir schon mal haben. Aber so würde ich das definieren.
Okay, jetzt hast du uns eine recht schöne Qualitätsdefinition gegeben. Wir wollen ja jetzt mit der Schwierigkeit nicht unbedingt nachlassen deshalb. Und was sind da entsprechend Indikatoren?
Die Indikatoren geben uns die Möglichkeit, dieses komplexe theoretische Konstrukt zu messen. Das sind indirekte Messgrößen, anhand wir die Qualität einigermaßen einschätzen können. Und da beginnt das nächste Problem. Wir werden nie umfassend sagen können, gute Qualität oder schlechte Qualität über einen Versorgungsbereich. Also anhand der Indikatoren gelingt es uns, einzelne Teilaspekte, wie zum Beispiel die Triage oder ein Teil der Triage, beurteilen zu können. Aber mehr auch nicht. Eine umfassende Qualitätsbewertung, das ist leider illusorisch.
Warum sollten wir deiner Meinung nach dann uns überhaupt die Mühe machen?
Ja, weil die Qualität, die Leistungen, die wir erbringen, die müssen wir sichtbar machen. Unser Feld ist so stark gefordert, die Patientenzahlen nehmen zu. Wir müssen klar definieren können, was empfinden wir als gute Pflege und was und wo können wir noch wachsen?
Gibt es da für dich auch irgendwelche politischen Ziele dahinter oder geht es jetzt rein um die, also in Anführungszeichen, nur um die Patientenversorgung?
Ja, also es sind zwei Sachen. Zum einen, das ist sicher die Patientenversorgung, aber zum anderen betrifft es letztendlich auch die Weiterentwicklung unseres noch sehr jungen Berufsbildes. Und ohne Daten haben wir keine Argumente, weder für Investitionen in gut qualifiziertes Personal noch für gezielte Weiterbildungen oder strukturellen Verbesserungen.
Jetzt hast du ja im Prinzip schon Qualität und die Indikatoren beschrieben. Können wir das Ganze denn jetzt auf die Notfallpflege transferieren? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man in gewissem Maße die Qualität, ich sage jetzt extra gewissem Maße, der Notfallpflege messen kann. Du hast selber schon gesagt, dass das nicht einfach ist. Aber wie können wir das machen, beziehungsweise wie bist du da vorgegangen?
Also ich habe eine Literaturrecherche gemacht zu Qualitätsindikatoren, die ja eben eine indirekte Messgröße der Qualität sind. Habe die analysiert und habe die auch mit Expertinnen diskutiert und ja, dabei habe ich einige Bereiche feststellen können, anhand der ich empfehlen kann, dass man Indikatoren auswählen kann und erheben sollte, um ein möglichst umfassend, wirklich nur möglichst umfassendes Bild der Qualität einer Notfallstation oder einer Notfallpflege, einer Notfallstation zu messen zu können.
Und welche Indikatoren sind da für dich herausragend oder ja, besonders wichtig?
Also ich kann dir jetzt nicht einzelne Indikatoren nennen, aber eben ich kann dir die Kategorien nennen und das sind zum einen die Triage. Das ist ganz klar, darin haben wir auch die beste Evidenz. Das wären zum Beispiel die Triagegenauigkeit, das ist ein Indikator, oder die Zeit bis zur Triage, ein sehr relevanter Indikator. Die lassen sich auch vergleichsweise einfach und zuverlässig erheben. Und sie sind auch sehr relevant.
Frage ich direkt einmal an dieser Stelle kritisch nach. Die Zeit bis zur Triage hängt ja häufig auch jetzt davon ab, was haben wir für einen Tag, was haben wir für eine Uhrzeit. Also wenn ich jetzt zweiten Weihnachtsfeiertag nehme, wo häufig sehr, sehr viele PatientInnen in die Notaufnahme kommen, da ist sicherlich die Zeit bis zur Triage länger als nachts um drei an einem x-beliebigen Wochentag, sage ich mal. Inwieweit kann man dann das überhaupt miteinander vergleichen?
Also, und das ist genau, da müssen wir genau ansetzen. Und das ist ein Problem. Mit diesem sind alle Notfallstationen auf der Welt konfrontiert, oder? Wir können unsere Patientenströme nicht steuern. Aber wenn ich jetzt die Daten analysiere und sehe, immer an den Feiertagen, Wochenende, habe ich extrem hohe Zeit bis zur Triage, dann kann ich Maßnahmen dafür planen. Beispielsweise am schönsten wäre natürlich mehr Personal planen oder halt andere strukturellen oder prozessuale Anpassungen vornehmen, um eben die Zeit bis zur Triage gering zu halten. Und darum ist wichtig, dass wir das messen.
Okay, nehmen wir direkt den nächsten Punkt, Qualität der Triage. Da wird ja sehr, sehr viel drüber diskutiert und weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Habt ihr ESI, habt ihr MTS, womit triagiert ihr?
Wir triagieren mit ESI.
Finde ich persönlich sehr gut. Aber auch da ist es ja so, eigentlich ist es ja egal, ob wir ESI oder ob wir MTS wählen. Fakt ist einfach, dass eine hohe Anzahl der Triagen falsch sind. Jetzt ist natürlich die Frage, liegt das generell am ESI, liegt das generell am MTS oder liegt das an den persönlichen Entscheidungen, die wir da treffen? Konntest du das rausarbeiten?
Also ich habe dazu eine Untersuchung gemacht bei uns im Notfallzentrum und was ich bei uns feststellen konnte, ist eigentlich relativ spannend, wie ich finde. Wir haben ein Problem zum Beispiel ist, wir geben häufig ein ESI 3, obwohl es eigentlich laut dem Algorithmus ein ESI 2 wäre. Das passiert relativ häufig. Aber im Nachhinein, wenn man in der Dokumentation schaut, sieht man, gehandelt wurde wie ein ESI 2. Also als wäre dies ein Hochrisikopatient. Es wurde schnell ein EKG geschrieben, der ärztliche Dienst ist schnell zur Verfügung gestanden, obwohl es in Anführungsstrichen nur ein ESI 3 war. Und dies, ich tendiere darauf, ich kann das nicht abschließend beantworten, wahrscheinlich ist das, weil man traut sich nicht, ein ESI 2 zu machen, weil es warten sowieso schon 5 Patienten, jetzt komme ich noch mit dem 6. ESI 2 hinten, das bringt nichts. Das könnte sein, dass dies ein Grund ist.
Das sind zumindest jetzt subjektiv betrachtet auch die Empfindungen, die ich jetzt hier in Deutschland habe oder jetzt, ich sag mal, in dem Umkreis, in dem ich arbeite, dass es häufig mehr so eine strukturelle Frage ist und eine Auslastung oder manchmal auch so ein bisschen eine Einstellungssache. Ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht.
Genau. Und um zurück zum Qualitätsmanagement zu kommen, dies haben wir gemessen, dies haben wir festgestellt. Und anhand dessen haben wir Schulungen durchgeführt und das ganze Team auf genau diesen Bias sensibilisiert. Und seither haben wir eine höhere Triagegenauigkeit in diesem Bereich. Und also da greift Qualitätsmanagement.
Darf ich ganz kurz nachfragen, wann ihr das gemacht habt oder wie lange das jetzt schon läuft? Also ich möchte auf gar keinen Fall eure Ergebnisse schlecht reden. Ich habe nur so selber die Erfahrung immer gemacht, wenn man die Leute wieder drauf sensibilisiert hat, war es meistens so für 2 bis 3 Wochen besser. Und anschließend hat die Anzahl der auch ESI-2-PatientInnen dann wieder deutlich abgenommen.
Also die erste Erhebung war vor einem Jahr und die erste Schulung war rund vor einem halben Jahr und die letzte haben wir erst gerade kürzlich durchgeführt. Ich würde sagen, es kommt jetzt auf die Nachhaltigkeit, auf die Schulungen drauf an. Und wir haben bemerkt, dass viele unserer MitarbeiterInnen noch viel nach altem Muster triagieren und gar nicht mehr so nach aktuellsten Empfehlungen und vielleicht das aktuelle ESI-Handbuch auch nicht kennen. Und das haben wir geschult und seither, das scheint ziemlich nachhaltig zu sein, ja.
Super, also vor allem, ich scheint ja auch dann mehrfach immer wieder darauf hinzuweisen.
Ja.
Klingt auf alle Fälle erstmal sehr, sehr gut. Freut mich. Was habt ihr denn, jetzt haben wir uns sehr auf die Triage fokussiert, was hast du für weitere Qualitätsmerkmale oder vielleicht weitere Kategorien festgestellt, gefunden?
Eine äußerst ebenfalls wichtige Kategorie ist Indikatoren des Bereichs Schmerzmanagement. Sehr, sehr viele Patienten, die zu uns kommen, kommen aufgrund einer irgendeiner Form von Schmerz. Und hier ist die Pflege zentral. Und Die sind wichtige Indikatoren, aber leider sehr, sehr schwierig zu erhebende oder vielfach haben die nicht so einen guten oder man weiß nicht, wie gut die aufs Outcome wirksam sind. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich jetzt messe, wie viele Schmerzassessments wurden in der Triage durchgeführt und vorgebe, das muss bei 90% muss ein Schmerzassessment drin sein, weiß ich noch nicht, ob das wirklich, also ich kann ein Schmerzassessment erheben, ja oder nein, aber ob an und für sich das Schmerzmanagement habe ich damit nicht beurteilt, ob der Patient wirklich schmerzfrei ist. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir wollen. Und da haben wir Mühe, geeignete Indikatoren zu finden, diese Schmerzfreiheit.
Hat euch denn, oder allein die Tatsache, dass ihr euch jetzt intensiver mit der Schmerzerfassung und in dem Fall auch mit der Schmerzbekämpfung auseinandergesetzt habt, oder du hast, ich weiß nicht, ob du da noch Unterstützung im Team hattest, hat das schon zu einer Veränderung geführt?
Also ich muss ehrlich sein, ich habe erst begonnen, hier zu erheben,
ja,
weil Qualitätsmanagement nimmt viel Zeit in Anspruch und ich bin jetzt erst dran, hier einen Indikator zu erheben. Darum kann ich dazu noch nicht viel sagen.
Hast du denn eine Wunschvorstellung? Ich gehe jetzt mal ein bisschen vom Qualitätsmanagement weg oder was ist dein Ziel? Wo würdest du gerne hinkommen damit?
Also schlussendlich möchten wir alle, dass unsere Patienten schmerzfrei sind. Das ist unser aller Ziel oder möglichst schmerzfrei sind. Und ich suche noch nach einem geeigneten Indikator. Wir erheben jetzt hier einfach, wir schauen einfach, wie viele Patienten, die mit irgendeiner Form von Schmerzen kommen, haben ein Schmerzassessment in irgendeiner Form erhalten.
Ja.
Ich gehe halt davon aus, das ist eine Annahme, wenn ein Schmerzassessment durchgeführt wird, dann wird in irgendeiner Form auch gefragt, haben Sie Schmerzen? Wenn ja, was kann ich dagegen machen? Ich muss leider dieser schlechte Indikator hinnehmen, weil alles andere wäre viel zu aufwendig zu erheben. Mhm.
Und habt ihr gewisse Abläufe dann auch schon oder vielleicht auch Bereiche oder Medikamente, die Notfallpflege selbstständig geben darf oder muss das alles nach Absprache mit den Ärztinnen und Ärzten geschehen?
Nein, wir haben hier ein pflegegeleitetes Schmerzmanagement und da die Pflege muss eine Schmerztherapie bei allen Patienten, die Schmerzen haben, beginnen. Das kann mit Kühlen, mit Hochlagern beginnen und endet mit Opioiden. Das machen wir alles mit standardisierten Verordnungen.
Mir gefällt schon mal sehr gut jetzt bei dem Ansatz, dass du halt auch die Lagerung, Kühlen und sowas mit reinbringst, weil oft vergessen wir das ja so ein bisschen, unsere Kernkompetenz auch in Bereichen der eigentlichen pflegerischen Tätigkeit. Ne? Das geht ja auch oft über das Medikamentöse hinaus.
Genau.
Gibt es weitere Qualitätsmerkmale bzw. weitere Bereiche, die du genauer unter die Lupe genommen hast?
Ja, wir haben die zeitkritischen Situationen so als Überbegriff. Weil hier hat die Pflege, schnelles Handeln der Pflege, direkten Einfluss auf das Outcome der Patientinnen. Zum Beispiel wäre hier ein Indikator Zeit bis zum EKG bei Thoraxschmerzen.
Ja.
Oder die Zeit bis zur Antibiotikagabe bei der Sepsis, obwohl hier nicht... Hier spielen auch der ärztliche Dienst rein natürlich in diesen Indikator, aber die Pflege hat einen großen Anteil. Oder auch die Zeit bis zur Lyse, aber das sieht man auch wieder, Zeit bis zur Lyse, die Pflege hat einen relevanten Anteil an diesem Indikator, aber natürlich ist das auch abhängig, wie schnell bin ich im CT, wie schnell ist das CT angemeldet, wie schnell bin ich zurück. Also du siehst man muss die immer ganz im Kontext und man muss immer genau schauen, was messe ich und wie messe ich es.
Aber dann ist ja direkt ein weiteres Thema eigentlich die Interprofessionalität.
Genau, und das ist auch eine Erkenntnis aus meiner Arbeit. Es macht nur begrenzt Sinn, reine pflegerische Indikatoren zu erheben. Das macht in einzelnen Bereichen Sinn, wie zum Beispiel eben der Triage, wenn das nur von der Pflege durchgeführt wird. Und sonst ist es meist eine sehr interprofessionell, interdisziplinär auch Abbild von Qualität.
Gibt es weitere Bereiche, die sehr pflegedominant sind, in denen man die Qualität da doch recht gut erfassen kann?
Ja, einer sind die vulnerable Gruppen. Die Kategorie der vulnerablen Gruppen beinhaltet zum Beispiel geriatrische Patientinnen, pädiatrische oder psychiatrische. So als Beispiel sollten Personen, die deliergefährdet sind, ein standardisiertes Delir-Screening erhalten. Das wäre ein Indikator. Mhm. Oder psychiatrische Patienten kann man auf das Suizidalitätsscreening untersuchen. Das sind sehr Gruppen, bei denen die Pflege eine zentrale in der Früherkennung und in der Intervention mitspielt.
Ja, das macht absolut Sinn. Ich schaue gerade parallel noch so ein bisschen auf dein Poster. Ein Punkt ist dann noch die Patientensicherheit.
Genau, die Patientensicherheit, hier sind die Indikatoren sehr variabel. Dazu zähle ich die klassischen Indikatoren wie left without being seen, also Patienten, die Aufnahme, Notaufnahme verlassen haben ohne eine Konsultation. Oder man spricht ja immer viel von der LOS, also von der Length of Stay, der Aufenthaltsdauer. Diese Indikatoren sind aber sehr kritisch zu sehen, weil das reine Erheben, zum Beispiel bei der Length of Stay, das lässt mir keine Aussage zu. Ist jetzt eine Notaufnahme, die 4 Stunden hat im Schnitt und oder die andere 6 Stunden, was ist jetzt besser? Das hilft mir nicht. Ja. Da muss ich unbedingt differenzieren. Also für welchen Prozessschritt, zum Beispiel eben Tür zur Triage oder Door to Doctor, welcher Prozessschritt beansprucht wie viel Zeit? Und dann muss ich das auch anschauen, zum Beispiel die OSG-Distorsion. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn die jetzt halt 4-5 Stunden warten muss aufs Outcome. Aber der Patient mit dem Stroke, der sollte möglichst nicht so lange warten. Also da muss man sehr stark differenzieren und einfach das reine Erheben dieses Indikators ist wahrscheinlich nicht sinnvoll.
Ja, vor allem die Zeit, die die PatientInnen in der Notaufnahme verbringen, da hat die Pflege natürlich einen Anteil, aber da gibt es ja so viele verschiedene Einflüsse, das lässt ja wirklich keine gezielte Aussage zu.
Genau, und darum ist die reine Erhebung, und das bringt nichts.
Und was ist mit jetzt so Faktoren wie Stürze?
Ja, das würde ich zu der vulnerablen Gruppen zählen. Im Bereich Sturz gibt es Sturz. Man kann schauen, wie häufig wurde ein Sturzprotokoll ausgefüllt.
Ja.
Oder ein Sturz-Screening, also die Sturzgefährdung einschätzen. Das sind so die klassischen, also die nehmen natürlich und auch immer mehr Einzug auf der Notfallstation, aber das sind so die klassischen Indikatoren, die auch für die stationären Pflege genannt werden. Aber aufgrund, dass die Patienten immer älter werden, auch bei uns auf der Notfallstation, ist das ein großer Anteil, kann man das auch auf einer Notfallstation erheben.
Wie sieht's aus? Du hast auch die CIRS-Meldungen erwähnt. Also CIRS, ja. Für die es nicht kennen, ein Meldeportal von Zwischenfällen, die gegebenenfalls zu Patientengefährdung geführt haben oder führen können.
Genau. Es gibt so einen Indikator, der schaut, wie viele CIRS-Meldungen wurden erhoben auf 1000 Patientenkontakte. Da bin ich nicht ganz schlüssig geworden. Der Indikator ist leider nicht so gut beschrieben. Was ist jetzt gut? Wenig CIRS-Meldungen oder viel? Also auf eine Art bin ich froh, wenn die Mitarbeitenden viel dokumentieren, viel melden, weil ich möchte möglichst jeder Fehler dokumentiert haben. Aber wenn ich viele Meldungen habe, habe ich auch viele Fehler. Was ist jetzt gut? Ich handhabe den so, dass ich bin bei uns der CIRS-Manager und ich erhebe keine Zahlen in diesem Bereich, sondern ich schaue nach Muster. Gibt es Muster in den CIRS-Meldungen? Habe ich zum Beispiel viele Medikamentenfehler oder viele Patientenverwechslungen? Und so wende ich das an.
Stimmt, das ist, finde ich, eine sehr gute Frage, die du dir stellst. Ist es jetzt gut oder schlecht? Klar, primär ist es schon mal gut, wenn es niederschwellig erfasst wird. Ich glaube, das sollten wir auf alle Fälle mal unterstreichen. Und dann hängt es natürlich immer noch vom Ausmaß der Fehlermeldung auch ab. Also ist eine Patientengefährdung gegeben oder nicht zum Beispiel?
Genau.
Da bin ich absolut einer Meinung mit dir. Dann habe ich noch einen letzten Punkt, das ist die Personenzentrierung. Was meinst du denn damit?
Das ist gut, dass du den am Schluss nennst. Die Patientenorientierung, das ist eine Kategorie, die liegt mir sehr am Herzen. Denn gerade hier wird viel falsch gemacht oder erst gar nicht gemessen. Allen voran ist hier die Patientenzufriedenheit gemeint. Die kann man auf verschiedene Arten und Weisen erheben. Vielfach wird sie nicht gemacht oder nicht richtig ausgewertet, weil man sagt, ja, die Patienten reklamieren sowieso nur über die Wartezeit und ich kann es nicht mehr hören. Die sollen doch alle irgendwo anders hingehen und dort warten. Also da wird viel missverstanden. Das ist halt auch wieder, wie erhebe ich die Patientenzufriedenheit? Es gibt hier neuerdings, gibt es ja die Proms, oder? Wo die Patienten selber ihr Outcome angeben können.
Vielleicht erklärst du es kurz mit 2 bis 3 Worten, was das ist. Ich glaube, das wissen nicht alle, die hier zuhören.
Proms steht für Patienten Reported Outcome Measurement. Und also die Patienten geben eigentlich das Gesundheitsergebnis aus ihrer Sicht an, weil man ist der Annahme, nur weil ich das Gefühl habe, die Hüfte schmerzt nicht mehr, also ist alles gut, muss das aber nicht als per Patientensicht sein. Also der Patient gibt selber an, wie das Gesundheitsergebnis ist. Und bis jetzt haben wir, das ist so ein bisschen ein Paradigmenwechsel, wir als Professionelle haben gesagt, was ist ein gutes Gesundheitsergebnis und was nicht. Und jetzt wechselt man so ein bisschen die Perspektive und fragt die Patienten.
Macht ihr das bei euch in der Notaufnahme oder wie findet das statt, diese Befragung?
Erheben keine Proms, aber wir senden den PatientInnen, ob ambulant oder stationär, nach dem Austritt eine SMS, wo sie ihre Zufriedenheit angeben können. Das beinhaltet einzelne Skalen, wie zufrieden waren Sie in diesem und diesem Bereich, 0 bis 10. Aber es gibt auch einen Freitext, wo Sie Ihre Zufriedenheit angeben können.
Wie ist das mit dem Rücklauf? Ist es so ein bisschen wie, das soll jetzt nicht so gemein klingen, wie es vielleicht klingt, aber wie mit den Spital-, Krankenhaus-, Google-Bewertungen, wenn man die sich anschaut, da hat man immer einen hohen Teil, der sehr zufrieden ist, dann kommt eigentlich keine Mitte und dann kommen wieder die Unzufriedenen.
Also ja, also es hat viel von Google-Bewertung natürlich, aber wir haben zufriedene Patienten sind rund 50 Prozent und der Rest ist, also es hält sich in der Waage, die Rückmeldungen. Und zu diesen eben Google-Bewertungen, den darf man nicht zu viel Gewicht geben. Wir geben denen viel zu viel Gewicht. Wir hören nicht auf die zufriedenen Patienten. Was rückmelden denn die? Was hat die zufrieden gemacht? Und auch da können wir davon lernen.
Mhm. Schöner Ansatz.
Und darum ist das wichtig, dass man diese Patientenzufriedenheit erhebt. Nicht nur auf Skalen, weil wenn ich eben eine Skala von 0 bis 10 habe, wenn ich jetzt dir sage, wir haben einen Wert von 6,4, was sagt mir das aus? Sagt mir gar nichts aus über die Zufriedenheit.
Höchstens im Verlauf.
Im Verlauf, aber ich kann dann keine Maßnahmen treffen, weil ich weiß nicht, was macht sie zufrieden oder unzufrieden. Und da bin ich gezwungen, wenn mich das wirklich interessiert, die Patienten eben zum Beispiel mit einem Freitext zu fragen. Da kann man durchaus vieles lernen. Das hat die Erhebung nimmt viel Zeit in Anspruch, diese Texte auszuwerten. Aber man kann vieles lernen und die wirklich schimpfen, kann man auch überlesen.
Und ja, das gehört dazu. Und ich meine, das ist ja auch klar, wenn ich jetzt ein negatives Erlebnis hatte oder aus meiner Sicht negativ, das ich dann anders bewerte. Was mich noch interessieren würde in diesem Rahmen, hast du ungefähre Zahlen, wie viele PatientInnen das danach überhaupt ausfüllen?
Ja, das ist ganz abhängig von wie gut versenden wir diese SMS. Also wenn wir sie sehr gut versenden, das ist leider kein automatisierter Prozess, ist ein kleiner Prozess, aber dennoch. Und wenn wir das sehr gut machen, sind wir rund bei 15 oder sogar 20%.
Oh ja, das ist doch einiges.
Und ich kann damit sehr gut leben, ja. Für das, dass es ein SMS ist, sind wir gut dabei, ja.
Vor allem muss es ja auch ausgewertet werden, da kommt dann ja auch noch mal einiges dazu.
Genau.
Du hast am Anfang des Interviews erwähnt, dass du auch noch ExpertInnen oder ExpertInnen-Interviews geführt hast. Wie hast du diese ExpertInnen ausgewählt?
Ich habe die ausgewählt, weil das ExpertInnen für Qualitätsbewertung. Zum einen ist das eine Expertin aus der Notfallpflege für Qualität. Und zum anderen jemand, der gar nicht aus der Notfallpflege kommt, sondern Qualitätserhebungen betreibt und ein Experte im Gesundheitswesen für Qualitätsbewertung ist. Und so konnte ich das gut einmal die Pflegeexperten-Sicht und die Qualitätsexperten-Sicht zusammenführen. Und das gab ein ganz gutes Bild.
Jetzt so langsam zum Ende des Interviews kommend, kannst du ganz kurz deine Ergebnisse nochmal zusammenfassen?
Also, wie ganz einfach zusammengefasst ist, beginnt zu messen. Beginnt euch für Qualität zu interessieren. Erhebt Indikatoren, in die für eure Notfallstation relevant sind. Das kann auf der einen Notfallstation ein ganz anderer Indikator sein als auf einer anderen Notfallstation. Aber wichtig ist, dass man sich beginnt, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dann merkt man, das kann auch wirklich Spaß machen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so im ersten Moment, auch wenn ich jetzt Unterrichtseinheiten plane und dann kommt Qualitätsmanagement, denke ich im ersten Augenblick immer. Ja.
Da macht man keine Freudensprünge.
Genau. Aber du hast mich jetzt auch ein bisschen eines Besseren belehrt. Also ich finde, das sind wirklich total spannende Aspekte, die du da bringst. Das sind Dinge, die auch im Prinzip das Arbeitsfeld Notfallpflege erweitern, die Patientenversorgung verbessern können. Und ich glaube, da, wenn wir das wirklich so durchführen, ist das definitiv ein guter Weg. Ich danke dir auf alle Fälle schon mal nicht nur für das Interview, sondern auch recht herzlich für die Arbeit, die du da investiert hast. Wir werden das Poster auf alle Fälle auch bei uns auf der Homepage veröffentlichen. Und damit haben die Leute auch deinen Kontakt. Also ich denke, sie dürfen sich mit Sicherheit gerne bei dir melden, oder?
Jederzeit. Ich unterhalte mich gerne um die einzelnen Aspekte von Qualitätsmanagement. Sehr gerne.
Prima. Ich danke dir für dieses spannende Interview. Ich hätte nicht gedacht, dass es so spannend wird, das Thema Qualitätsmanagement, aber du hast mich wirklich eines Besseren belehrt und du darfst dich gerne bei uns melden, wenn du spannende neue Erkenntnisse hast.
Werde ich machen. Vielen Dank.
Ich danke dir.
So, Sebastian, ich muss sagen, du hast recht gehabt. Es ist gar nicht so uninteressant.
Stopp, kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Also den ersten Teil.
Nicht uninteressant.
Nein, ich meine den Teil davor.
Ja, ich weiß, es war ein großer Fehler. Du hattest recht.
Ich hoffe, es haben alle gehört.
Du hast deine lichten Momente.
Danke.
Wir hoffen, euch hat es auch gefallen.
Ansonsten, wenn ihr interessante Themen habt, lasst es uns wissen. Wir haben natürlich noch einiges im Petto. Es wird noch einiges kommen. Es geht quasi ständig weiter.
Ja, wir haben ganz viel offen im Moment.
Also ein Ende ist noch nicht in Sicht. Und vielleicht noch ganz kurz. Du leider nicht dieses Mal, aber im Mai jetzt quasi in ein paar Tagen auf dem Digina-Kongress in Köln sein. Vielleicht trifft man da ja die ein oder andere Person. Würde mich freuen.
Ja, genau. Haut ihn an. Lasst euch was ausgeben.
Was? Stopp.
Fragt nach Autogrammen.
Genau, von dir. Ich verteile deine. Gebt euch
sicher gern was aus, wenn ihr sagt, ihr seid Fans vom Podcast. Das ist ja immer in deiner Heimatstadt oder nahe deiner Heimat. Also,
nahe der Heimat, genau.
Das wäre doch ein Kölschwert.
Vergesst das mit dem Ausgeben, das treibt mich sonst. Gut, lassen wir das. Wir sehen uns vielleicht in Köln. An dieser Stelle, Marit Jod.
Macht's gut und bis bald.
Geht ein Mann zum Zahnarzt, sagt dieser, Sie brauchen eine Krone. Antwortet der Mann, endlich versteht mich jemand.